Die Geheimnisse des Single-IFA-Fliegens. Worauf man achten sollte, wie man seinen Weg sicher von A nach B findet und warum gerade die letzten 90 Sekunden im Landeanflug so gefährlich werden können, das versuche ich heute in dieser Folge mit euch zu erörtern.
Moin in der Privatpiloten-Lounge. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Johann und Fritz.
Ja, und damit hallo, herzlich willkommen, moin in der Privatpiloten-Lounge zu einer neuen Folge. Zu einem Thema, zu dem ich eigentlich keine Stellung nehmen kann und auch eigentlich gar nicht darf, weil ich nämlich gar nicht IFA fliege. Aber ich habe mich mit vielen alten, erfahrenen Hasen ausgetauscht. Ich habe Fragen gestellt und aus diesen Fragen habe ich einfach diese heutige Sendung für euch versucht zusammenzubauen. Denn dieses Single-IFA-Fliegen, das ist ja eigentlich eine ganz besondere Herausforderung. Und mit den heutigen Tipps, die ich hier zusammengetragen habe, möchte ich einfach versuchen, denjenigen da draußen, die schon IFA fliegen, vielleicht das Risiko ein bisschen zu verringern zu helfen. Denn wie ihr ja wisst, das riskanteste Flugszenario ist wahrscheinlich der Instrumentenflug mit nur einem einzigen Piloten an Bord, der das wirklich dann beherrscht unter realen Bedingungen. Und jede Phase eines Instrumentenfluges, die hat natürlich auch ihre ganz eigenen Herausforderungen.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Und jetzt zu Beginn möchte ich nämlich gerade mal am Schluss anfangen, nämlich mit der Landung. Denn allen, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, hier machen sogar alte, erfahrene Hasen und auch Neulinge ganz, ganz böse Fehler teilweise. Jetzt werden diejenigen unter euch, die schon IFA fliegen, vielleicht wahrscheinlich die Stirn runzeln und sagen, warum ist das so? Also wenn man jetzt den ganzen Augenzeugenberichten in Anführungszeichen, mit denen ich gesprochen habe, die schon brenzlige Situationen erlebt haben, dann soll es angeblich da draußen doch vielleicht den ein oder anderen Piloten geben, der seine IFA-Anflüge anscheinend dann doch manchmal so gestaltet, als ob man direkt beim ersten Anflug landen müsste. Der Missapproach, der scheint dann keine Alternative zu sein. Der Hobel muss runter, egal wie, Hauptsache am Boden, Punkt. Das sind so die Erzählungen meiner Bekannten, die ich gefragt habe, die gesagt haben, ja, also ich wäre da einen Missapproach geflogen. Okay, aber warum ist das denn so? Was veranlasst denn IFA-Piloten, so riskante Landemanöver zu fliegen? Und die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, das könnte vielleicht unter anderem Ungeduld sein. In anderen Fällen können vielleicht erschwerende Faktoren hinzukommen und spätestens dann ist dann die Katastrophe eigentlich schon vorprogrammiert. Also zum Beispiel, wenn der Sprit dann doch langsam zur Neige geht, der Tag lang war oder ist, die Bodenlichter der lang herbeigesehnten Landebahn dann direkt da unten aufblitzen. Ja, und wie so eine hypnotisierender Sirenengesang zum Piloten hinaufrufen. Okay, also wir wollen jetzt nicht in die griechische Mythologie abfallen, aber ihr glaubt, ihr wisst, was ich meine. Das gibt einem schon irgendwie ein gutes Gefühl, wenn man dann auf einmal so seine Landebahn da vor sich sieht, eine voll befeuerte Landebahn. Dann weiß man, man ist am Ziel und man will natürlich jetzt auch irgendwie mal landen, ne? Wie ist das aber bei den Großen? Die Profifliegerei, die Jets, die reduzieren dieses Risiko mit Systemredundanz. Die haben eine Crew-Koordination dabei und was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, die Jungs in den großen Jets, die haben ganz klare, strikte Einhaltungen ihrer IFA-Verfahren, durch die sie ihr Risiko einfach drastisch vermindern und klein halten. Aber bei einem Single-IFA-Piloten muss man ja sagen, da ist ja außer diesem Piloten kein anderer mehr im Cockpit mit dabei, der irgendwie sagen kann, ey, du steuerst gerade auf eine kleine Katastrophe zu. Der sitzt da ganz alleine, der arme Kerl, von niemandem unterstützt und kämpft sich jetzt mit seinem Anflugverfahren da ab. Und der gibt jetzt gerade sein Bestes, um das Risiko so klein wie möglich zu halten. Und wir wissen ja, der Mensch ist halt nun mal in dieser Kette das schwächste Glied. Denn der Singflug auf IFA-Anflugminimum in der einmotorigen Maschine der GA als Single-IFR-Pilot, das ist komplett was anderes. Du musst dein Anflugverfahren dir selber briefen, du musst deine Checklisten alleine lesen, du bist da vorne einfach eine Ein-Mann-Show und dann ist noch ATC dabei. Ja, und dann hast du vielleicht noch Passagiere dabei, die dir auf die Finger gucken, dann weiß vielleicht einer noch so ein bisschen was, weil er vielleicht auch PPLA hat oder irgendwas anderes oder ist vielleicht auch ausgebildet oder ist gerade Flugschüler und dann steigt der Druck. Lasst mich euch ein Beispiel aus den USA geben. Einen Flugunfall passiert Ende November 2022 letzten Jahres in der Nähe der Hauptstadt Washington. Ein Pilot und sein Passagier haben sich in über 30 Meter Höhe in einer Hochspannungsleitung während des Landeanfluges verfangen. Beide Insassen wurden gerettet. Da waren natürlich viele Ersthelfer vor Ort, Mitarbeiter vom Energieversorger und letztlich konnten sie dann nach vielen Stunden die Moni dann aus den Leitungen befreien und sicher auf den Boden stellen. Da fragt man sich natürlich, was ist denn da eigentlich passiert? Nach meinen Recherchen im Internet zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung der Sendung hat die FAA und das NTSB die Ursache noch eingehend untersucht. Jetzt ist aber natürlich einfach zu sagen, Mensch, was hat er denn da für einen Mist gebaut? Gibt's doch gar nicht. Na, wir waren nicht dabei, wir wissen es nicht. Wer weiß, was da für weitere Faktoren mit reingespielt haben. Aber ich glaube, wir Piloten müssen auch lernen, die Herausforderungen, die hinter diesem Vorfall gestanden haben oder auch generell die Probleme, die vielleicht noch dazugekommen sind, zu verstehen. Zum einen, wie gesagt, weil wir eben nicht leicht dabei waren und zum anderen aber auch, es ist ja immer so einfach, mit dem Finger auf andere zu zeigen, ne? Also der Pilot hatte natürlich während seines IFR-Anfluges mit widrigen Wetterbedingungen zu kämpfen. Es war ein Winterabend, niedrige Höhe, schlechte Sicht und er war im Anflug auf den Montgomery County Airpark. Wir wollen mal einen kleinen Blick zu den Kolleginnen und Kollegen des US-Militärs werfen. Ich habe nämlich einen Bekannten, der ist Ausbilder beim US-Militär. Ich möchte euch einen ganz kleinen Einblick geben, wie die ihre Jungs, die Jetpiloten, in der IR-Ausbildung unterstützen. Die nehmen das nämlich beim US-Militär, diese Ausbildung, so ernst, dass sie zum Beispiel spezielle Richtlinien entwickelt haben und auch Verfahren, um den Kampfjetpiloten dabei zu helfen, die Erfahrung zu sammeln und die Arbeitsbelastung eben so gering wie möglich zu halten, wenn die einen Instrumenten-Approach fliegen und wenn das Wetter dann auch noch schlecht ist. Also für diese neuen Kampfjet-Piloten gelten deutlich höhere Mindestanflughöhen und Sichtweiten, als es bei den in Anführungszeichen alten Hasen sind. Also bis zu dem Zeitpunkt, dass sie eben eine bestimmte Stundenzahl erreicht haben oder ein bestimmtes Maß an Erfahrung gesammelt haben. Beispiel. Nehmen wir an, die Mindestanforderungen für einen Landeanflug, die liegen bei einer Flughöhe von 200 Fuß und von einer Sichtweite von einer halben Meile. Und wenn jetzt ein neuer F-16-Pilot anfliegt und er hat schlechtes Wetter, dann könnten zum Beispiel die Mindestanflugshöhen bei ihm bei 700 Fuß liegen und bei einer Sichtweite von 2 Meilen. Wenn er jetzt ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt hat, dann könnte das Ganze auf 500 Fuß und 1,5 Meilen runtergesetzt werden. Und wenn er dann irgendwann die erforderlichen Stunden und die Erfahrung gesammelt hat, dann erhält er dann die Freigabe, die veröffentlichten Mindestwerte dann komplett abfliegen zu dürfen. Die Jungs vom Militär gehen aber sogar noch einen Schritt weiter. Die sagen sich, um diese hohe Arbeitsbelastung im Cockpit von diesem F-16-Piloten während des Instrumentenanfluges entgegenzuwirken, um das klein zu halten, das Stresslevel, hat die US-Luftwaffe ein sogenanntes Single-Frequency-Approach-Verfahren entwickelt. SFA nennt sich das. Und wenn jetzt der Solo-Jet-Pilot jetzt sagt, er braucht Unterstützung, dann sind die Fluglotsen der FAA dazu verpflichtet, ein anfliegendes Kampfflugzeug während des gesamten Anfluges der Landung auf einer einzigen UHF-Frequenz zu begleiten. Das Ziel, das dahinter steckt, ist einfach, dass man sagt, die Ablenkungen des Piloten eben auf ein Minimum zu reduzieren, dass er sich wirklich auf die wichtigen Sachen im Cockpit konzentrieren kann. Ja, und wenn die Luftwaffe die Arbeitsbelastung eines einzelnen Piloten unter IFR-Bedingungen so sensibel behandelt, eben weil sie der Meinung sind, dass man dem Single-IFR-Piloten den Rücken freihalten muss, wäre es da nicht eigentlich auch geschickt, wenn es sowas vielleicht bei uns geben würde? Nur mal so drüber nachgedacht. Tatsache ist einfach, dass der IFA-Betrieb mit Single-IFA-Piloten von den Piloten an sich zwei ganz wichtige Dinge verlangt. Erstens, stay current und zweitens, be ahead of your aircraft. Okay, also stay current, klar, müssen wir natürlich auch mit der VFR-Lizenz, ganz klar. Be ahead of your aircraft ist auch ein Satz, der mir weiterhin im Gedächtnis geblieben ist, auch von meinem Fluglehrer aus der Flugausbildung. Jetzt wollte ich aber ins Detail gehen und habe gesagt, so Leute, ihr, die ihr da draußen IFA fliegt, könnt ihr mir das vielleicht bitte noch mal ein bisschen genauer konkretisieren? Klar, beim IFA musst du natürlich noch viel mehr be ahead of your aircraft sein, als du es beim VFR bist. Ja, das ist ganz klar. So, die Jungs, die haben jetzt zu mir gesagt, na klar, gar kein Thema. Leg dir doch mal deine persönliche Mindestanforderungen fest, wenn du Single IFA unterwegs bist. Okay, alles klar, dann erklär mal. Jo, und dann haben die gesagt, ja, dann fangen wir doch mal vorne beim Start an. So, und jetzt sind es natürlich wieder die amerikanischen Kollegen, die dann sagen, es gibt keine in Teil 91, also in den USA festgelegten Startminima, es sei denn, sie sind in den entsprechenden Kartenergänzungen ausdrücklich aufgeführt. Das bedeutet also, ihr könntet also in den USA unter null Sichtbedingungen abheben. Aber mal ganz ehrlich, ist das wirklich so schlau? Also ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass es da draußen Piloten gibt, die ohne Sicht einfach so starten und sagen, oh, ich flieg dann mal nach Instrumenten, gell? Viel Spaß. Nee, glaube ich nicht. Ich bin eher der Überzeugung, dass gerade auch ihr, die ihr da draußen eine IA besitzt, euch schon längst eure eigenen Startminima festgesetzt habt. Hört man sich dann einfach mal so ein bisschen weiter in den Kreisen der amerikanischen Kolleginnen und Kollegen um, dann ist es so eine allgemein geltende Regel, die da eben lautet, den Start so lange hinauszuzögern, bis der Flughafen eben eine ausreichende Höhe und Sicht hat, um dann eben auch sofort, wenn irgendwas schiefgehen sollte beim Start, zum Flughafen oder zum Airport zurückkehren zu können und das eben unter Bedingungen, die dann eben auch einen Anflug und eine Landung eben möglich machen. Das klingt in meinen Ohren schlau und rettet Leben. Stellt euch doch mal die Arbeitsbelastung vor, die da von so einem Single-IFA-Piloten verlangt wird, der einen Start bei schlechter Sicht durchführen soll, muss, kann, der sich um einen Notfall kümmern muss oder Geräteausfall. Und dann kommt noch der Anflug zum gesetzlichen IFA-Mindestbedingungen dazu, dass er zum Platz zurückkehren muss. Da muss quasi zwangsweise irgendwie was schief gehen. Und wenn derjenige dann auch noch nicht so viele Stunden jetzt im IFA erflogen hat und noch nicht die Erfahrung mitbringt, ja, dann wissen wir, glaube ich, wie das ausgehen könnte. Dann habe ich zu den Kollegen gesagt, okay, alles klar, was ist denn so eine logische Herangehensweise? Wie habt ihr das denn gemacht, als ihr gerade IA gemacht habt, als ihr vielleicht noch nicht so viele Stunden hattet? Wie seid ihr denn an so einen Start-Procedure rangegangen? Und dann haben die gesagt, naja, eine vernünftige Herangehensweise hat für sie darin bestanden, eben eine ganz ehrliche Einschätzung ihrer Kenntnisse und der Fähigkeiten sowie der Grenzen ihres Flugzeuges einfach vorzunehmen. Und wenn man eben rechtlich auf dem neuesten Stand war und eben ist, aber vielleicht dann doch ein bisschen eingerostet ist, weil man jetzt vielleicht längere Zeit dann doch wieder VFR geflogen ist, dann ist natürlich einfach eine super Option, dann einfach zu warten, bis eben die Wolkenhöhe, die Sicht mindestens eine Platzrunde erlauben. Ja, und dann einfach Zeit mitbringen. Zeit ist ja auch wichtig, um auch sicherzustellen, dass sowohl das Flugzeug als auch du als der Pilot, dass man bereit ist, auch gleich nach dem Start in die Wolken einzufliegen, dass man sich damit auch schon mal gleich mental auseinandersetzt, dass man eben weiß, okay, wenn ich jetzt gestartet bin, sind die Wolken da, ich habe dann eben nach draußen keine Sicht mehr und ich muss dann eben nach meinen Instrumenten fliegen und denen dann auch vertrauen. Ja, und dann habe ich natürlich auch als VFR-Pilot weiter nachgehakt, wie das denn sich so mit dem Streckenwetter verhält. Also wenn man so die ziemlich professionellen Piloten auf YouTube zum Beispiel sich auch anschaut, die dann eben eine sehr gewissenhafte Streckenwettervorbereitung durchgeführt haben, worauf muss ich denn da noch detaillierter achten? Und dann sagten eben die Jungs, naja, es ist eben auch so, dass man seine persönlichen Anforderungen an das Streckenwetter und eben auch an die Endanflugshöhe und Sichtweite, dass man die auch mit einbeziehen muss. Erfahrenere Piloten nehmen sich natürlich das Minimum vor, weil sie das fliegen können. Sie fühlen sich damit sicher. Bei Neulingen, und da komme ich wieder auf diesen F-16-Piloten zu sprechen, der dann eben den Reglements unterliegt, naja, dann muss man dann eben sagen, gut, dann ist es halt Minimum, das traue ich mich noch nicht zu, das gibt meine Erfahrung noch nicht her. Ich muss einfach warten, bis das Wetter einfach noch ein bisschen besser ist, um dann eben ein bisschen mehr Sicht und mehr Höhe zu haben. Dann kommt auch noch dazu, bei welcher Flughöhe und Sichtweite könnte der betroffene Pilot eine Stelle finden, an der er oder sie ohne Hilfe des Motors landen könnte. Also wenn man jetzt unter IFA-Bedingungen da anfliegt und jetzt bleibt die Latte eben vorne stehen, was ja immer passieren kann. Wo kriege ich den Flieger runter? Wie kriege ich ihn runter? Wie sieht das Gelände da unten drunter aus? Also ihr seht, es geht auch wieder in diesen Plan B und C rein, den man ja auch unter VFR-Bedingungen sich immer bauen muss. Und dann ist natürlich auch die Frage bei dem partiellen Landeanflug, dass man ihn so durchführen kann, dass man den Flieger auch sicher an den Boden bringen kann. Das setzt ja natürlich auch wieder voraus, wie viele Stunden habe ich schon auf dem Flugzeug? Wie gut kenne ich das Muster, das ich hier fliege? Wie oft habe ich einen Landeanflug ohne Motor simuliert? Habe ich das überhaupt schon mal mit dem Muster? Na klar, man hat es gemacht, aber wie sicher fühlt man sich damit? Das sind alles Fragen, die man sich ehrlich beantworten sollte. Für viele von euch, die da draußen jetzt schon eine IA-Berechtigung haben, für die ist das Fliegen nach IA natürlich eine super leichte und bequeme Reise, als für uns, die wir eben VFR nur fliegen dürfen und auch müssen. Und dann kommt natürlich für uns auch noch hinzu, ihr kommt öfter in die Luft mit einem IA als wir VFR-Flieger. Denn was für uns eventuell schon marginal oder nicht mehr als fliegbar bezeichnet wird, das ist für euch gar kein Ding. Ich kann mich daran erinnern, als wir unsere Podcast-Folge mit Michael Fröhling aufgenommen haben, dem Autor des Buches Aufstieg zum Instrumentenflug. Einer seiner ersten Sätze war zu uns, wenn man hier in Deutschland und in Europa eine IA-Berechtigung erwirbt, kommt man 60% mehr in die Luft als der reine VFR-Flieger. Ich habe damals über diesen Satz, naja, den habe ich so mitgenommen, aber er hallt jetzt noch während dieser Sendung bei mir so ein bisschen nach. Also will einfach damit sagen, persönliche Mindestanforderungen festzulegen, bevor man fliegen geht, sich daran zu halten und die Entscheidung auf den schlimmsten Fall zu stützen, ist vielleicht der Schlüssel zum IFA-Erfolg eines jeden einzelnen Piloten. Und wer jetzt vielleicht gerade da draußen denkt, dass eine leichte zweimotorige Maschine solche Probleme lösen kann, der liegt vielleicht nicht ganz richtig, denn die Fähigkeit, den Ausfall von einem Triebwerk in einer leichten Zweimod zu bewältigen, das kann auch schon sicherlich bei klaren Tagesbedingungen schon eine ziemliche Herausforderung werden. Und wenn man das Ganze ernsthaft und gewissenhaft trainieren will und auch tut, dann kommt man dabei ganz schön ins Schwitzen. Sicherlich kommt dann irgendwann eine gewisse Routine dazu, wenn man das Prozedere abspielt. Wenn man das Ganze aber nun nicht so perfekt aus dem FF beherrscht und jetzt in der Nacht einen solchen Triebwerksausfall eben dann doch erleidet, vielleicht sogar noch bei tief hängenden Wolken, bei schlechter Sicht, dann kann das Ganze ganz andere Dimensionen annehmen. In den deutschen Reglements ist festgelegt, wie ein Flugzeug oder wann ein Flugzeug zum IA-Betrieb zugelassen ist. Also ein Flugzeug darf dann IA betrieben werden, wenn es mindestens zwei voneinander unabhängige Höhenmesser hat. Und es darf dann betrieben werden, wenn mindestens ein Pilot mit an Bord ist, der ein AZF besitzt, beziehungsweise wenn das Flugzeug mit einem Dreiachsen-Autopilot ausgestattet ist. Ja, und jetzt kommen wir zum besten Freund eines jeden IFA-Piloten, zum Autopilot. Aber vorneweg, nicht jeder Autopilot ist gleich. Dazu muss ich euch eine Geschichte erzählen. Ich hatte mein BFA in Texas gemacht und mein Lehrer, bei dem ich den gemacht habe, der hatte eine ziemlich teure Offenbarung. Er hatte festgestellt, dass sein treuer 40 Jahre alter Autopilot zwar elektrisch betrieben wird, aber dieser die Lage- und Steuerkursreferenz von den vakuumbetriebenen Lage- und Steuerkursanzeigen eben bekommt, aber eben nicht mit dem elektrischen Wendezeiger kommuniziert. Ja, Vakuumpumpe war kaputt gegangen und das bedeutet natürlich jetzt also keine Fluglage und keinen Steuerkurs und keinen Autopiloten, ne? So, und im Handumdrehen, so sagte er zu mir, Zitat, ich fühlte mich wie in die 30er Jahre zurückversetzt, als man noch mit Nadel, Ball und Fluggeschwindigkeit geflogen ist. Zitat Ende. Naja, die Amis, die sind halt eben so, die spielen solche Situationen gerne immer ein bisschen runter, machen ihre Späße darüber. Ja, mir ist beim Start auch schon mal die Vakuumpumpe kaputt gegangen, dann hat sich mein künstlicher Horizont verabschiedet. Naja, klar, dann fliegst du natürlich dann eben nach deiner vertikalen Anzeige und eben nach Höhenmesser, dann hast du halt den künstlichen Horizont nicht mehr. Aber gerade beim IA finde ich das noch viel kritischer, wenn du eben auf diese Instrumente wirklich gerade angewiesen bist. Ja, aber wie es natürlich auch der Zufall so will, es gibt auch für solche Probleme eine Lösung. Man kann gegen Geld vakuumbetriebene Instrumente durch digitale ersetzen lassen oder einfach den alten Autopiloten durch einen neuen ersetzen lassen, der eben seine eigene Fluglage und Kursreferenzen enthält. Die Firma Garmin hat da sehr tolle Produkte im Portfolio. An der Stelle darf ich an den tollen Zweiteiler mit Fabian Kienzler von der Firma Garmin erinnern, der Sales Manager hier aus Deutschland, mit dem wir über tolle Gerätschaften der Firma Garmin gesprochen haben. Hört da gerne mal rein. Es wird euch eine komplett neue Welt der Fluginstrumente und der Avionik eröffnen. Zurück aber zu unserem kaputten Autopiloten. Die gute Nachricht lautet, dass diese Hightech-Fluginstrumente und Flugsteuerungssysteme viel, viel ausgefeilter geworden sind als vor 40 Jahren. Sie sind viel zuverlässiger. Sie sind aber auch natürlich viel intuitiver als je zuvor. Flachbildschirme oder Ersatzinstrumente und neue funktionsreiche digitale Autopiloten, die könnt ihr heute zu einem Preis bekommen, die teilweise, möchte ich jetzt sagen, nicht viel teurer sind als die Reparatur von diesen alten mechanischen Instrumenten. Lasst uns ein bisschen bei der Automatisierung bleiben, dieser hochmodernen Instrumente, also Sixpacks weichen ja immer mehr den Flachbildschirmen. Das kann gut, das kann schlecht sein, jeder hat da draußen seine eigene Meinung darüber und das ist auch wichtig und behaltet die auch. Nochmal ganz kurz zurück zu meinem FI aus den USA, der mir seine Erfahrungen mit seinem 40 Jahre alten Autopiloten geschildert hat. Der unterrichtet nämlich auch als FI diese Flugmanagementsysteme, diese hochmodernen, die in den heutigen Verkehrsflugzeugen zum Standard gehören. Die beiden am häufigsten gestellten Fragen seiner Flugschüler bzw. derjenigen Piloten und Piloten, die auf diesen Geräten eingewiesen werden und dann in der Welt der Glascockpits unterwegs sind, die lauten immer erstens, was macht es und zweitens, warum tut es das? Na, um ehrlich gesagt, sind es auch genau dieselben Fragen, die natürlich auch die Flachbildschirme beherrschen, die hier unten bei uns in der allgemeinen Luftfahrt unsere guten alten zuverlässigen Sixpacks eben jetzt immer mehr ersetzen. Touchscreens, Tastatureingaben, Menüs, na, die haben Knöpfe, die haben Tasten und einfache Hardware hat einfach diese tollen Rundinstrumente bei uns ersetzt. Aber diese hochmodernen Systeme halten immer mehr Einzug bei uns in die Cockpits, wie ich eben schon angesprochen hatte, und die neuen Geräte sind eben auch um Lichtjahre leistungsfähiger und zuverlässiger. Bei der Überprüfung von Flügen, so habe ich erfahren, kommt es auch häufig vor, dass der Kurs des Flugzeuges manchmal um mehr als 20 Grad auch abweichen kann, während der Pilot eben Fixes eintippt. Das ist ganz normal, das kann passieren. Das passiert auch unter VFR-Bedingungen. Abhilfe kann hier entweder ein verbesserter Cross-Check eben zu führen und eine einfachere Avionik oder ein ausgefeilterer Autopilot, der das Schiff eben noch besser steuern kann, während eben diese Fixes eingegeben werden vom Piloten. In jedem Fall hat aber die Automatisierung meiner Meinung nach ihre Vor- und Nachteile. Sie kann und sie ist, das muss man ganz ehrlich sagen, eine riesengroße Hilfe. Sie kann in kritischen Flugphasen aber auch überraschen und auch teilweise verwirren. Es gab zu Anfang, als die Airbus 320-Familie auf den Markt kam, immer so ein Flachwitz von den Piloten. Erstens, was hat er jetzt schon wieder? Und zweitens, das hat er ja noch nie gemacht. Ja, und auch hier ist natürlich die richtige und beste Vorgehensweise, den Touchscreen und die Tastatureingabe unter VFR-Bedingungen genau zu verstehen und immer wieder zu üben und Verfahren zu rekapitulieren und am Boden das Ding anzuwerfen. Trainieren, trainieren, trainieren. Vielleicht gibt es auch irgendwo da draußen einen Simulator, den man sich vielleicht leihen kann oder Kurse, die man belegen kann, damit man einfach weiß, was man tut und warum man es tut. Vielleicht sogar an dieser Stelle der Hinweis auf den Microsoft Flugsimulator. Die Dinger sind ja heutzutage wirklich schon so realitätsnah, dass man mit denen wirklich verdammt gut trainieren kann. Ich habe zu Beginn der Sendung davon gesprochen, dass gerade die letzten 90 Sekunden das Gefährliche beim IR-Fliegen sind. Und das habe ich natürlich auch bei den erfahrenen FIs jetzt nochmal hinterfragt, warum das denn eigentlich gerade diese Zeitspanne ist. Lass uns doch mal zu der Muni zurückkommen, die da letztes Jahr sich in den Stromleitungen verheddert hat. Trotz aller Bemühungen kann es eben doch vorkommen, dass man bei einem Anflug mit Single Pilot IFR eben mit der Mindesthöhe konfrontiert wird. Und wenn der Zielort klare Sicht ohne Einschränkungen, also sprich KWOG, meldet, aber die Temperatur und die Taupunktspanne 1 Grad oder weniger beträgt und die Sonne jetzt gerade am Untergehen ist, ich glaube, dann weiß jeder, was als nächstes passieren kann. Ein späterer geplanter Abflug aufgrund eines Geschäftstreffens, ein Stau auf dem Weg zum Flughafen, ein kleines Wartungsproblem oder sogar verspätetes Tanken, weil man eben nach der Ankunft keine Lust hatte, direkt wieder aufzutanken, das kann den Piloten nach Einbruch der Dunkelheit bei niedrigen Wolken und Sichtbedingungen wertvolle Zeit kosten. Die beste Entscheidung kann darin bestehen, den Flug bis zum nächsten Morgen einfach zu verschieben oder fix über diverse Buchungsportale eine schöne, gemütliche Übernachtungsmöglichkeit sich zu buchen, damit man am nächsten Tag entspannt, ausgeruht und fit wieder fliegen gehen kann. Sind wir mal ehrlich, die Kosten für ein Hotelzimmer, für ein Mietauto oder ein Uber oder ein Taxi oder weiß der Geier was, die sind viel geringer als die Alternative, wenn es nicht gut läuft. Viele Piloten geraten jedoch gerade in den kritischen letzten 90 Sekunden in Hektik, weil sie den Bodenkontakt mit der Sicht für die Landung verwechseln. Es ist schon spät, die Lichter unter uns, die sehen natürlich verlockend aus, ne? Man hat sein Ziel erreicht. Die Anspannung fällt so ein bisschen ab, so, oh Gott, ich habe es jetzt geschafft. Und naja, wenn ich jetzt noch ein bisschen tiefer fliege, sind wir bald am Boden. Aber stopp, und das sagen auch die erfahrenen Hasen, so funktioniert das eben nicht. Anstatt sich auf den alternativlosen Sinkflug zu fixieren, sollte man den kompletten Anflug bis zur veröffentlichten Mindesthöhe für den Anflug planen, wobei die Möglichkeit eines Fehlanfluges fester Bestandteil des Plans eben sein muss. Nach der Ankunft und wenn alle Hinweise zum Wetter verfügbar sind, wird eben gelandet. Und ist dies eben nicht der Fall, dann führt man die veröffentlichten Anweisungen für den Fehlanflug aus. Und wenn man jetzt plant, bis zur veröffentlichten DA an den Instrumenten zu bleiben und dies bei jedem Anflug auch übt, dann könnte man auch der Versuchung widerstehen, sich unter die Wolken zu mogeln und sich mit Schweißperlen auf der Stirn zum Flughafen zu kämpfen. Dieser Plan B, sich unter die Wolken zu ducken, das ist keine gute Entscheidung und sollte nach Möglichkeit außer Acht gelassen werden. Das haben die Jungs mir da drüben alle bestätigt. Diese bewährte Technik gilt für jeden Instrumentenanflug mit jeder Ausrüstung, ist aber besonders wichtig für den IFR-Betrieb mit Single-IR-Piloten. Disziplin während dieser letzten kritischen 90 Sekunden kann also Leben retten. Ja, gibt's denn jetzt eigentlich auch Vorteile, wenn ich jetzt als IFR-Pilot so ganz alleine eben da so unterwegs bin? Alle alten IFR-Hasen, die ich befragt habe, schließen es nicht aus. Sie sind der festen Meinung, dass der Erwerb einer Instrumentenflugberechtigung uns in jeder Hinsicht zu besseren Piloten macht. Dieses IA ermöglicht denjenigen Flüge, die unangenehm, turbulent und gefährlich wären, wenn sie unter der Wolkendecke im Dunst durchgeführt werden würden. Es minimiert die Versuchung erheblich, die VFR-Wetterminima zu überfliegen oder zu unterschreiten. Beim IFA bekommt man bessere Flugsicherungsdienste, es sorgt für eine präzise Fluggeschwindigkeits-, Kurs- und Fluglagenkontrolle, die einfach viel professioneller ist. Jedenfalls können diejenigen da draußen, die eine IFR-Lizenz besitzen, ihren Teil auch dazu beitragen, indem ihre realistische persönliche Wetterminima festgelegt wird, worüber wir vorhin gesprochen haben, die eben auf eure persönlichen Erfahrungen, eure Kenntnisse und natürlich auch auf den Grenzen eurer Ausrüstung basieren. Ja, und wenn man dann einmal so seine persönlichen Minimalwerte sich festgelegt hat und auch die Disziplin aufbringt, sie einzuhalten, vor allem gerade in diesen kritischen letzten 90 Sekunden, dann ist euch der Erfolg einer sicheren Landung gewiss und das große Risiko ist minimiert. In diesem Sinne wünsche ich euch da draußen Blue Skies, many happy landings, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, fly safe.
Das war wieder eine neue Folge der Privatpiloten-Lounge, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Johann und Fritz. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst den Jungs eine Bewertung auf iTunes da. Die freuen sich darüber. Bis bald!